Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In unserer Weihnachtsepisode nehmen wir euch mit auf einen Rückblick auf das Jahr 2025 und sprechen über die Momente, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind. Neben den besten Momenten des Jahres werfen wir auch einen Blick auf die Pleiten, Pech und Pannen der E-Motorsport-Saison 2025. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zur E-Pod Folge 385 und es ist die letzte Folge für das Jahr 2025 und damit heißt es auch wieder die gewohnte Weihnachtsausgabe beim E-Pod von eFormel.de und da sind wir nicht alleine. Wir ist damit gemeint Lukas Storms und wie immer mein kongenialer Kollege Tobi Würz von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Sondern auch mit dabei in dieser Episode ist Timo Pape, Gründer von eFormel.de. Hallo Timo.
Hallo zusammen.
Und auch von der Redaktion bekommen wir Besuch, nämlich von Thomas Grüßmer. Hallo Thomas.
Moin zusammen.
Ich freue mich erstmal, dass wir uns so zusammengefunden haben. Haben in gewisser Weise mal so Gesprächsthemen vorbereitet, wie zum Beispiel Highlights oder auf das, was wir uns sicherlich dann für immer erinnern werden. Das gehen wir in dieser Folge ein wenig ab. Jeder hat so seinen Favoriten oder das eben bereitgestellt, was man in diesem Jahr 2025 so erlebt oder so gesehen hat. Deswegen starten wir mit unserem E-Motorsport-Highlight des Jahres 2025. Also es kann von der Formel E als auch von der neu gegründeten Extreme Age sein. Deswegen starten wir einfach mal bei dir, Thomas. Was war denn so sportlich gesehen dein E-Motorsport-Highlight des Jahres?
Für mich war es tatsächlich das Saisonfinale. Zum einen, weil ich auch persönlich da war, aber zum anderen auch das einfach mal so zu sehen, die Aufmachung und einfach mal zu sehen, wie die Strecke an sich so aufgebaut ist im Realen. Also man sieht das ja sonst immer nur im Fernsehen. Und dann zu sehen, wenn man da durchs Paddock läuft, dass das, also für mich zumindest, alles komplett dunkel ist, hätte ich so gar nicht erwartet.
Gut, ich meine, London ja sowieso eine generell spezielle Strecke. Also generell muss man sagen, das Messegelände, haben wir auch oft in unseren Folgen darüber gesprochen, dass es besonders ist. Also würdest du fast schon sagen, ist es ein Must-Have, das mal so zu sehen, gerade auch vielleicht als erste Formel-E-Station das mal zu besuchen?
Auf jeden Fall. Ich finde es ein bisschen schade, dass es wegfallen wird. Aber wenn man mal die Möglichkeit hat, hinzukommen, dann würde ich es auf jeden Fall machen.
Also da habt ihr es gehört, wenn es nicht Berlin sein soll, dann ist auch London eine gute Option. Wie gesagt, lange ist es ja leider nicht mehr im Kalender. Dann fragen wir mal ab. Timo, bei dir, wie sieht's denn da aus mit deinem Highlight des Jahres 2025, was das Thema E-Motorsport angeht?
Ja, ich will nicht langweilig sein, aber tatsächlich das Gleiche. Also ich habe auch das London E-Prix-Wochenende ganz oben auf der Liste, weil ich seit Jahren versucht habe, es mal nach London zu schaffen. Und immer kam irgendwas dazwischen aus verschiedenen Gründen, dass ich quasi remote das Finale begleiten musste. Und diesmal war es dann endlich soweit, das Excel-Zentrum mal kennenzulernen und diese spezielle Atmosphäre da in der Halle. Das war schon einer der geilsten E-Prix, die ich in den ganzen Jahren so erlebt habe, muss ich sagen, von der Atmosphäre her. Und das hat sich wirklich gelohnt, das mal vor Ort zu sehen. Und Thomas hat es gerade angesprochen, das ist ja nur noch in dieser Saison jetzt einmalig da, aller Voraussicht nach, bevor es dann auf die, wer weiß auch, wie auch immer sie aussieht, schnellere Gen-4-Strecke geht. Auch wärmste Empfehlung, da mal hinzugehen, sich das anzugucken vor Ort. Und gerade auch beim Doubleheader lohnt sich es natürlich noch mehr, die Stadt auch ein bisschen zu genießen. Tobi und ich haben einen romantischen Moment in der Seilbahn über London verbracht. Das war auch ein spezielles Highlight. Also war ein rundum gelungenes Wochenende und ein toller Saisonabschluss für mich.
Gibt es dazu eine Hintergrundgeschichte zu erzählen?
Nö, eigentlich nicht. Vielleicht so ein, zwei Sätze. Wir waren im Media Center, ist man ja immer mit den Kollegen und Kolleginnen, die man zum Teil seit 11 Jahren kennt. Und wir hatten uns verabredet dann in der O2 World, heißt sie. Ist quasi auf der anderen Seite vom Wasser, wenn man von der Excel kommt. Und über dieses Wasser ist der schnellste Weg kein Bus, keine Fähre, sondern eine Seilbahn. Und dementsprechend haben Tobi und ich dann, wie immer, sehr spät uns aus dem Media Center dann auf den Weg gemacht und mit tollem Blick über die Night Skyline von London sind wir dann in diese O2 World und haben uns da klassisch fettige Fritten und ein gutes Pappbier gegönnt mit den Kollegen.
Bis wir dann rausgeschmissen wurden, weil die zugemacht haben. 23.30 Uhr, glaube ich.
Genau. Ja, ist Sperrstunde oder sowas heißt das, ne?
Genau, richtig.
Also wurde es nicht feucht, fröhlich und lange, sondern relativ schnell war das Ganze vorbei. So, Tobi, jetzt dein Highlight des Jahres. Ich hoffe, es ist nicht London, weil das wäre ziemlich langweilig, generell gesehen.
London ist, finde ich, immer ein Highlight, aber für mich persönlich, weil ich es endlich mal nach sehr, sehr vielen Jahren auch dahin geschafft habe und es auch sehr frisch noch ist, Sao Paulo. Ist einfach ein absolutes Erlebnis gewesen, da in der Stadt zu sein, das Rennen da vor Ort sich anzugucken, den Trackwalk zu machen. Habe ich sehr viel Freude dran gehabt und ja, wie gesagt, seit über 30 Jahren eine Stadt, die ich unbedingt sehen wollte und jetzt hat es dieses Jahr endlich geklappt und dann auch noch in Verbindung mit einem Formel-E-Rennen. Von daher für mich das E-Motorsport-Highlight des Jahres 2025. Luca, was war denn dein Highlight, das du hier in der Weihnachtsepisode kundtun möchtest?
Ich war zwar zu keinem Rennen vor Ort, das wird sich hoffentlich nächstes Jahr dann ändern. Ich habe es zwar letztes Jahr auch gesagt, aber terminlich sieht es ja immer schwierig aus, wenn es dann soweit ist. Aber das Rennen fand ich einfach gut, deswegen musste ich das aufnehmen. Das war nämlich das erste Rennen von Tokio. Diesem Jahr unter regnerischen Bedingungen fand ich sogar insgesamt gesehen in den letzten Jahren einer der besten Rennen unter regnerischen Bedingungen im gesamten Motorsportkosmos. Deswegen muss ich sagen, das hat mir sehr gut gefallen, deswegen war es so in gewisser Weise auch ein Highlight der gesamten Saison und auch des gesamten Jahres 2025 aus meiner Sicht gesehen. Ein weiteres Highlight haben wir sicherlich auch im Jahr 2025 erlebt, aber wir machen in gewisser Weise die Tür ein bisschen weiter auf, nämlich werden wir das Thema Motorsport im Generell vielleicht auch mal besprechen, nämlich was uns denn im Jahr 2025 für immer in Erinnerung bleiben wird. Und da starte ich wieder mit Thomas. Was war denn so das Besonderste dieses Jahr, wo du sagen würdest, in 5 oder weiteren Jahren, dass du sagst, boah, 2025, das Speziellste passiert im Motorsport. Da erinnere ich mich ganz speziell nochmal wieder dran.
Vielleicht jetzt nicht direkt im Motorsport, aber aus persönlicher Sicht einfach mein Start bei eFormel.de und dann mehr oder weniger von 0 auf 100, also nur wenige Monate später gleich nach Berlin und auch 2 Wochen später dann nach London. Das waren schon interessante Erlebnisse.
Ja, war für uns natürlich auch spannend. Thomas ist ja neu in der Redaktion, wie gesagt, und für alle, die es nicht wissen, Thomas ist ja seheingeschränkt und dann mit einem seheingeschränkten mal das Paddock zu erleben. Wir sind dann quasi auch in London immer quasi Arm in Arm durchs Paddock und dass man dann auch jetzt mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, aus unserer Perspektive mal diese ganzen Herausforderungen kennenlernt und das in einem Motorsport-Paddock, das war schon auch spannend und war, glaube ich, eine coole Erfahrung für uns alle, oder?
Auf jeden Fall. Und ich muss auch echt, also ich gebe gerne zu, dass ihr das wirklich gut macht mit dem Führen.
Danke, danke.
Braucht ihr euch nicht zu verstecken.
Ihr beide wart ja auch bei Servus TV in der Vorberichterstattung fürs Rennen, ich glaube 5 Minuten oder so, zu sehen, wo ihr interviewt wurdet. Fand ich auch schon echt mega. Also den Clip, den hat ja unser geliebter Ex-Kollege Tobi Blum uns sogar mitgeschnitten und zukommen lassen. Den habe ich tatsächlich auch schon einige Male im Freundes- und Bekanntenkreis vorgezeigt. Also macht schon Eindruck.
Ja, war auch ein Erlebnis.
Also war im Endeffekt in Berlin schon ein komplettes Programm angesagt. Fernsehauftritt, das Paddock fühlen und erleben. Sicherlich auch eine einmalige Sache für alle, kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht bei dir, Timo, noch was hängen geblieben neben der Sache Berlin E-Prix, was sowieso jedes Jahr immer was ganz Besonderes für alle ist bei eFormel.de, wo man ja in diesem Jahr nochmal vielleicht in Zukunft nochmal ganz speziell zurückblicken wird?
Ich glaube, sportlich gesehen gab es schon so ein paar Szenen, die im Gedächtnis bleiben werden. Beispielsweise irgendwie das erste Rennen mit dem Fast Charging Boxenstopp. Das waren sicherlich spannende Sachen, das mal zu beobachten am Anfang. Aber tatsächlich wird mir dieses Jahr vor allem in Erinnerung bleiben, weil es halt bei eFormel.de einige Veränderungen gab. Das wissen vielleicht nicht alle, haben das so mitgekriegt. Aber ich habe nach 11 Jahren jetzt den redaktionellen Teil weitestgehend an Tobi übergeben, der jetzt für die redaktionellen Geschicke verantwortlich ist. Das Team im Alltagsgeschehen so koordiniert. Dafür an der Stelle auch einmal ein riesiges Dankeschön an dich, Tobi, der das bisher super gut macht. Seit September ist es so. Hat den Hintergrund, dass ich eine kleine Tochter gekriegt habe, also nicht ich persönlich, sondern meine Frau. Dadurch gab es bei mir einige Veränderungen und ich bin natürlich weiterhin an Bord und mache die Geschäftsführung und so weiter und so fort, aber eben aus diesem Alltagsgeschäft weitgehend raus aktuell. Deswegen sicherlich nach 11 Jahren, in denen wir das hier irgendwie alles aufgebaut haben, ein großer Einschnitt und eine Veränderung, an die ich mich lange erinnern werde.
Ja, das ist eine Veränderung, die organisatorisch bzw. redaktionell stattgefunden hat. Deswegen hast du es ja gesagt, Timo, hat nicht unbedingt jeder so mitbekommen. Und ich sage jetzt mal, die Weihnachtsepisode ist auch so ein bisschen ein Update für das, was passiert ist oder was noch passieren wird, auch bei eFormel.de. Deswegen auch nicht uninteressant. Bei dir, Tobi, etwas, was du weitestgehend auch über die nächsten Jahre in Erinnerung behalten wirst?
Boah, so viel. Ich bin dieses Jahr ziemlich viel unterwegs gewesen. Sao Paulo hatte ich ja eben ja schon. Valencia habe ich mal wieder die Vorsaisontests mitgenommen. Ich bin in Jakarta gewesen. Aber tatsächlich für mich motorsporttechnisch Highlight, muss ich einfach sagen, ich hatte in Monaco, wo ich auch zum ersten Mal gewesen bin übrigens, ich auch immer noch sehr begeistert von bin, wie das da ist, das da alles tatsächlich mal zu erleben, diese ganze Motorsport-Historie an diesem speziellen Ort. Ich hatte tatsächlich am Sonntag die Gelegenheit, eine Track Lab in einem Porsche auf dem Beifahrersitz zu machen und ich habe es im letzten Jahr einmal in London machen dürfen, aber in Monaco ist nochmal eine etwas speziellere Geschichte, auch wenn es leider nass gewesen ist, deshalb nicht ganz so schnell war. Aber das war definitiv ein Erlebnis mal mit einem professionellen Rennfahrer, wenn es auch nur auf dem Beifahrersitz eines Straßenwagens war, aber eine Track Lab in Monaco ist schon mega und das ist mit Sicherheit was, wo ich mich in 5 von mir aus auch in 20 Jahren noch sehr, sehr gerne dran erinnern werde. Luca, und bei dir?
Ja, bei mir im Kontext Formel E war es auch die Einführung des Pit Boost, muss ich sagen. Es ist ja schon eine Entwicklung, die man sich zum Start der Formel E damals ja nicht gedacht hat, dass man auf einmal die Autos in so einem schnellen Zustand wieder auf einen gewissen Batteriestand zurückbringen kann. Also das Aufladen in so einer schnellen Zeit möglich ist. Und ich sag's mal, im Kontext Motorsport, erste Akkreditierung fürs 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring mit meinem anderen Podcast unterwegs gewesen. Und ich sag's mal, jetzt plaudert man gerne aus dem Nähkästchen. Da ist ja im Rennen oder in den Anfangsstunden des Rennens ja der Stromausfall gewesen. Musste ich auch so ein bisschen an die Formel E denken, weil ja, ich sag's mal, die Anfangstage der Serie immer geprägt davon waren, ja, was passiert denn, wenn der Strom mal ausfällt? Ja, aber was passiert, wenn der Strom mal ausfällt bei einem Rennen mit Verbrennerfahrzeugen? Geht genauso nicht weiter. Deswegen fand ich das irgendwie so ein bisschen lustig und bleibt für mich auch in gewisser Weise in Erinnerung, also Strom in Bezug, egal ob E-Motorsport oder auch klassischer Motorsport, nenne ich es jetzt einfach mal, nicht ohne zu verwenden, das bleibt für mich so ein bisschen der Lacher des Jahres 2025, wenn man das aus Motorsportsicht mal aus meiner Sicht so nehmen darf.
Ein Problem war, dass die Zapfsäulen gar nicht mehr funktioniert haben, als der Strom ausgefallen ist, oder?
Ja, genau, richtig.
Besonders witzig.
Das Kuriose war, man saß im Media Center, man hat davon mehr oder weniger nichts mitbekommen, weil die Trasse unten drunter nicht funktioniert hat. Das war eigentlich das Kuriose, weil man sich erst gedacht hat, was ist denn hier los? Wie funktioniert denn auch alles? Deswegen auch mal interessant zu wissen, wie dort die Stromkreise des Nürburgrings funktioniert haben. Das hätte sicherlich auch in die Kategorie Panne des Jahres gepasst, aber die beziehen wir auch nochmal hier im Bezug Formel E und besinnen uns da auch sicherlich aufs Sportliche. Und Thomas, was ist denn aus deiner Sicht die Panne des Jahres sportlich vielleicht auch in London oder Berlin aufgefallen? Du sagst, das ist schon sehr kurios gewesen und behalte ich da in gewisser Weise als Pleiten, Pech und Pannen.
Ich muss ja zugeben, für mich war das ganze Wochenende in Miami. Also es war ja schon letztes Jahr das Thema, das Rennen in Misano hat für die Formel E nicht gepasst und hat man in Homestead wiedergesehen. Das ist, war absolutes Chaos und Windschattenschlacht vorm Herrn. Also bin froh, dass die Formel E da nicht mehr darauf zurückkommt.
Ja, auch ich sage jetzt mal zuschauertechnisch, am Fernseher war das jetzt auch kein Augengenuss.
Und das kommt noch dazu, genau.
Das hat jetzt, also breite Strecken, generell Rennstrecken für die Formel E und auch oval passt irgendwie einfach nicht. Deswegen ist es so, das Rennen persönlich, sag ich, daran habe ich jetzt auch nicht die größte Erinnerung der letzten Saison. Deswegen ist das tatsächlich ein sehr guter Punkt. Denkt man im ersten Moment gar nicht dran, aber war schon echt sehr viel Kurioses, was dort in den USA dann auch dort passiert ist. Timo, Panne des Jahres bei dir?
Panne des Jahres fiel mir direkt ein, weil Panne hat für mich auch sowas Lustiges und da musste ich, also es ist nicht ganz lustig, aber ich musste an Berlin denken, an die Fotoaktion in der Lola-Garage. Als sich das Team als Superman verkleidet hat, inklusive der beiden Fahrer. Und für ein Foto mussten dann ja Lucas Di Grassi und Zane Maloney von den Autos springen in dieser typischen Superman-Haltung. Und Maloney ist blöderweise umgeknickt bei der Landung. Und dann war irgendwie kurzzeitig auch große Aufregung, ob das jetzt Auswirkungen hat auf sein Rennen, ob er überhaupt teilnehmen kann. Zum Glück hat er sich nicht allzu viel getan und konnte fahren. Das war aber so eine Story, so Kuriositätenkabinett, die auf jeden Fall im Gedächtnis blieb.
Wie beim Fußball, wenn man sich beim Jubeln verletzt, wäre ähnlich gewesen. Ja. Ich meine, PR-Aktionen bei einem Fotoshooting sich zu verletzen, ich glaube, das ist auch im Sport generell was Einmaliges gewesen. Ich sage jetzt mal zum Glück, Zay Maloney das Rennwochenende in Berlin bestreiten können. Das auch unfallfrei. Hoffen wir mal, dass sie sich beim nächsten Mal bei irgendeinem Fotoshooting was Besseres einfallen lassen. Superman vielleicht das nächste Mal nicht mehr. Gut. Ja. Tobi, deine Panne des Jahres, das dir so in Erinnerung geblieben ist. Du hast viel auch in diesem Kontext, was das Thema Podcast angeht, viel über Regen gesprochen.
Ja, genau. Und dann, ich bin nicht bei Superman, ich bin quasi bei Aquaman. Und da muss ich das Regenchaos nennen, das wir in der abgelaufenen Saison mehrfach hatten. Also Tokio, Berlin, Shanghai und Monaco. Abgesagte Sessions, gekürzte Sessions. Das hatten wir noch nie in der Formel E. Und wir leben es ausgerechnet in der Saison, wo die Allwetterreifen nach Maßgabe der Formel E und der FIA überarbeitet wurden, dass sie halt bei Regen nicht mehr ganz so gut funktionieren und stattdessen mehr Haftung, mehr Grip auf trockener Strecke bieten. Und dann schüttet es quasi die halbe Saison über. Abgesagte Sessions, noch und nöcher, Regenchaos in Monaco zum Beispiel, Finalduell. Ja, beide Fahrer schaffen es nicht, auf der Strecke zu bleiben. Oliver Rowland gewinnt dann die Pole Position, obwohl er in der ersten Kurve in der Sainte Devote einmal durch den Notausgang musste, weil sein Finalgegner ebenfalls von der Strecke ankommt. Berlin Session abgesagt in Shanghai, Tokio sogar das Qualifying abgesagt. Da musste die Startaufstellung aufgrund des Ergebnisses im zweiten freien Training bestimmt werden. Das ist definitiv die Panne des Jahres und muss ich an der Stelle aber auch nochmal sagen, da kann der aktuelle Reifenhersteller Hankook aber auch überhaupt nichts für. Die Jungs, die da verantwortlich sind, die Mädels, das sind die ärmsten Säue, die rumlaufen quasi im Paddock. Sie kriegen es immer nur ab, aber sie können überhaupt nichts dafür. Von daher ganz klar, die Idee löblich, dass die Reifen besser funktionieren bei trockener Strecke. Aber dass es dann andauernd regnet, hat man bei den Verantwortlichen nicht unbedingt mitgerechnet. Und dann musste man halt auch mit den Konsequenzen leben, die wir gesehen haben. Nämlich ausgefallene Sessions und diverse Probleme in diesem Zusammenhang. Diverse Probleme, wo wir da sind, Luca, ist auch was so ein bisschen auch auf deinen Punkt zutrifft. Da haben wir ja auch in der Amazon Prime-Serie Driver so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen bekommen. Da gab es tatsächlich einige Probleme, oder?
Ja, nämlich zwischen den beiden. Gemeint ist Antonio Felix da Costa und Pascal Wehrlein. Ich sage jetzt mal, der Höhepunkt war sicherlich der Crash in FP1 in Berlin untereinander. Ich meine, eine Kollision unter Teamkollegen, das sollte man dringlichst vermeiden und vor allen Dingen dann auch noch im Heimatland bei deinem Heimrennen, ist das schon etwas, was Porsche nicht haben wollte, was Pascal Wehrlein nicht haben wollte, was sicherlich Antonio Felix da Costa auch nicht haben wollte. Also keiner war, ich sag's mal, mit der Gesamtsituation zufrieden und das hat so ein bisschen auch über die Überschrift der gesamten Porsche-Saison so zwischen den beiden auch gepasst. Deshalb da Guck-Empfehlung, kann man sagen, über die Feiertage, die Prime-Video-Dokumentation Drivers. Auch da findet man vieles darüber hinaus. Das, würde ich sagen, war eben das Highlight oder das i-Tüpfelchen noch darauf, was das Thema Porsche, was das Thema Pascal Wehrlein gegen Antonio Felix da Costa anging. Das meine persönliche Panne des Jahres. Und dann kommen wir zu der Formel E Persönlichkeit des Jahres. Kann Fahrer, kann Teamchef, kann auch sonst wer sein. Thomas, Fahrer, Teamchef oder eine Person, die sich im Formel-E-Kosmos bewegt, die dir dieses Jahr besonders ins Auge gestochen ist?
Für mich ist es nur Oliver Rowland. Also die absolute Konstanz in Person, muss man sagen. Hat sich ja auch schon die Saison davor so ein bisschen gezeigt und sich dann bis zu der vergangenen durchgezogen und dann auch absolut verdient den Titel geholt.
Ja, eine Personalie, muss man sagen, die in der letzten Saison absolut aufgetrumpft hat, Oliver Rowland. Man hat zwar in den Testtagen ja gesehen, dass das Paket Nissan ja ganz gut ist, aber dass er als Fahrer sich so entwickeln konnte, stand jetzt vielleicht unbedingt nicht bei jedem auf dem Zettel. Deswegen kann man auf jeden Fall sagen, Oliver Rowland, vor allen Dingen fahrerisch, hatte dann hier und da vielleicht auch ein bisschen Glück. Aber Glück ist ja auch gewisserweise bei den Tüchtigen. Deswegen haben wir einmal Oliver Rowland, den aktuellen Champion. Timo, wie sieht's bei dir aus? Gehst du mit dem Champion oder jemand anders, der dir persönlich dieses Jahr ans Formel-E-Herz gewachsen ist?
Also ich hatte auch drei Personen hier auf der Liste so als mögliche Kandidaten. Roland war einer davon. Ich würde dann aber mal auf einen, der nicht ganz so auffällig war, zumindest am Anfang der Saison gehen. Und zwar Nick Cassidy, der mich unheimlich beeindruckt hat über den Saisonverlauf hinweg, weil wir wissen alle, klar, Jaguar hat das erste Rennen gewonnen damals mit dem neuen Attack Mode und so weiter. Aber das war viel Glück dabei bei Mitch Evans und danach ging es ja bergab. Jaguar war weit weg von dem, was sie in den Jahren davor gezeigt hatten und Cassidy hat es ja dann geschafft, über den Saisonverlauf immer stärker zu werden, gerade am Ende wirklich wahnsinnig gute Leistungen abgerufen mit diesem Auto, was nicht spitze war und am Ende sogar noch die Vize-Weltmeisterschaft geholt. Und das im Vergleich mit einem Teamkollegen wie Mitch Evans, der am Ende irgendwo im Mittelfeld gelandet ist. Da muss man sagen, das war wirklich beeindruckend, diese, ich sag mal, psychische Stärke, diesem Druck und mit dem Material, was nicht spitze ist, sich anzupassen und trotzdem ganz vorne mitzufahren. Das fand ich sehr, sehr beachtlich und hat so bestätigt auch für mich einer der absoluten Topfahrer der Formel E.
Absoluter Topfahrer der Formel E. Ist auch bei dir ein Thema, Tobi?
Ja, absolut. Ich kann mich den beiden Vorrednern nur anschließen. Das sind auch die beiden Kandidaten, die ich auf der Liste hatte. Oliver Rowland auf jeden Fall an der Stelle zu nennen. Auch da nochmal kurzer Spoiler zur Serie Driver. Da ist er auch so ein bisschen im Mittelpunkt, erzählt viel über seine Hintergründe, über die Anfänge seiner Karriere und so weiter. Von daher, wie Thomas schon gesagt hat, absolute Konstanz gezeigt in der ersten Saisonhälfte. In der zweiten Saisonhälfte ließ es dann ein bisschen nach. Da war der von Timo angesprochene Nick Cassidy dann der Fahrer, den es zu schlagen galt. Von daher sind für mich ganz klar die zwei Persönlichkeiten, die wir dieses Jahr hatten, die dann am Ende dann auch Weltmeister und Vize-Weltmeister geworden sind. Obwohl man natürlich sagen muss, absolute Konstanz haben sie jetzt nicht dargestellt, aber ich sag mal, auch schon eine halbe Saison so konstant zu sein wie die beiden, ist schon extrem schwierig in der Formel E. Man sieht's ja immer wieder. Ich möchte nur mal den Namen Max Günther beispielsweise nennen, wo wir da immer noch so ein bisschen drauf warten, dass er die Konstanz endlich reinbringt. Von daher, wenn ich mich für einen entscheiden muss, dann wird es aber auch Oliver Rowland sein. Luca, und bei dir?
Ich muss sagen, ich habe mich so in gewisser Weise für einen Highlight-Fahrer entschieden. Dan Ticktum hat jetzt über die Saison gesehen, hatte jetzt nie große Ambitionen auf den Titel, aber das muss man sagen, hatte man ja eigentlich nie wirklich erwartet, vor allen Dingen bei Cupra Kiro. Ich meine, man hat auf das richtige Pferd gesetzt, auf den Porsche-Antrieb und Dan Ticktum hat, ich sage jetzt mal, aus wenig sehr viel gemacht, mit einem Saisonsieg und auch hier und da Podiumsplatzierungen, echt starke Leistung gebracht. Deswegen hat, ich sage jetzt mal, der Bad Boy der Formel E, also in gewisser Weise sein, ja nicht Image ganz abgelegt, aber er zeigt auch sportlich, dass er es kann. Und ich muss sagen, das habe ich mir gewisserweise von ihm zwar erwartet, dass er es irgendwann zeigen kann, aber vielleicht nicht unbedingt direkt bei Cupra Kiro, vor allen Dingen mit dem Paket, was man insgesamt ja vorgefunden hat. Das war extrem starke Leistung in der Saison 24-25, Platz 10. Hat jetzt auch nicht jeder erwartet, dass man sich dort in der Fahrermeisterschaft dort einreihen kann. Und wenn jetzt, ich sag's mal, der Anfang und auch der Schlusspunkt der Saison etwas besser gewesen wäre, wäre da wahrscheinlich der Weg in Richtung Platz 8, 7 oder 6 nicht ganz weit weg gewesen. Also fand ich persönlich zumindest eine sehr, sehr starke Leistung und hat vielleicht bei ihm ja auch eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung gebracht. Aber das Bad Boy-Image, glaube ich, insgesamt gesehen, wird er nie ablegen können, aber passt auch ganz gut zu ihm.
Ja, das will er ja auch gar nicht ablegen, wenn man ihn mal so beobachtet hat über die Saison. Der gefällt sich schon ganz gut in der Rolle, glaube ich. Aber ich würde ganz gerne noch mal einen Namen in die Runde werfen, der jetzt nicht gefallen ist, den ich erwartet hätte, Taylor Barnard. Für mich auch noch ein Highlight des Jahres. Der war zwar letzte Saison schon ein paar Mal im Auto, ja, aber war ja seine erste Saison als Stammfahrer. Und ich fand es sehr, sehr beeindruckend, wenn ich an Rennen zum Beispiel auch wie, weiß nicht, gerade in den ersten Rennen, was er da performt hat, auch im Vergleich jetzt mit seinem erfahrenen Teamkollegen Sam Bird, der hat sich für mich als auch einer der absoluten Topfahrer in Windeseile etabliert in der Formel E. Und ich bin sehr gespannt, wie er jetzt im kommenden Jahr dann performen wird mit DS Penske. Spannende Geschichte, auch ein Fahrer, der hier vielleicht noch kurz erwähnt werden sollte.
Absolut. Deshalb habe ich gedacht, der wird hier öfter genannt, wollte ihn eigentlich fast schon nehmen.
Ja, genau.
Taylor Barnard auf jeden Fall immer Erwähnung wert, wenn man überlegt, super Saisonstart gehabt in der vergangenen Saison, in 5 Rennen, 3-mal aufs Podium gefahren und eine Pole Position geholt, das beim 2. Rennen in Saudi-Arabien, also eine echt saustarke Leistung, 112 Punkte, 4. Platz in der Fahrerwertung mit McLaren, wenn man überlegt, wo Sam Bird dort abgeschnitten hat, ist das schon wahnsinnig, was er dort aus dem Paket rausgeholt hat. Und du hast gesagt, Timo, was wir von ihm erwarten können in der jetzigen Saison, in der Saison 25/26, wird sicherlich auch spannend zu beobachten sein. Und dann kommen wir noch zu der Enttäuschung der Saison 2024/25 oder des Jahres 2025 besser gesagt. Das kann auch entweder ein Rennen sein, ein Rennwochenende oder etwas ganz Spezielles, was das Thema Formel E betrifft. Thomas, eine ganz spezielle Enttäuschung. Du hast Miami schon gesagt als Panne, aber gab es vielleicht für dich persönlich einen Fahrer, der dich speziell enttäuscht hat in der vergangenen Saison oder in diesem Jahr?
Vielleicht kein Fahrer, aber ja, wenn man mal so auf Berlin blickt und wenn man dann mal durchs Fanvillage gegangen ist, dann war ja gerade am Samstag recht wenig los. Gut, mag vielleicht auch am Wetter liegen, muss man sagen. Aber generell auch auf die Aussteller bezogen, da war ja wirklich ziemlich wenig bis fast nichts los. Was sagt ihr dazu?
Gebe ich dir voll und ganz recht. Ich habe auch so eine kleine Fanumfrage gemacht, habe mit Fans, von denen ich wusste, dass sie da gewesen sind, also ein bisschen Feedback eingeholt. Das ist nicht als Artikel bei uns erschienen. Ich kann es aber auch kurz zusammenfassen. Es ist nicht sehr viel Positives dabei gewesen. Wenn man sich dann beispielsweise mal London anguckt, was ja eben hier als absolutes Gegenbeispiel genannt wurde, das sehe ich auch tatsächlich so. London ist das absolute Gegenbeispiel. Da wird jede Menge für die Fans geboten. Da ist viel los. Bühnen mit Live-Musik, Stände ohne Ende, Beschäftigungsmöglichkeiten für die Fans, Aussteller und so weiter. Berlin kann ich verstehen, wenn man es im direkten Vergleich sieht, tatsächlich eine Enttäuschung.
Da kann ich nur zustimmen.
Ich glaube, wir haben auch in der Analyse-Ausgabe darüber gesprochen, dass es wenig los war, auch im Fan-Village. Deswegen unter anderem dort eine Enttäuschung der Saison, das Fanangebot der Formel E in Berlin. Timo, deine Enttäuschung der Saison?
Ja, wieder langweilig. Ich habe auch tatsächlich als erstes an Berlin gedacht und bisher ist mir auch noch nichts so wirklich Besseres eingefallen. Wenn wir mal auf das Jahr zurückblicken und dieses Rennen jetzt von Saison 12 mit reinnehmen in Sao Paulo, dann muss ich sagen, das war mein erstes Rennen in 11 Jahren als TV-Zuschauer und ich finde, es hat sich wenig aufgebaut, außer jetzt bei uns auf der Seite, aber man hat wenig Formel E mitgekriegt in den Wochen zuvor und selbst in Sao Paulo Startaufstellung, die Tribünen waren echt mäßig gefüllt, also vielleicht so zur Hälfte, vielleicht auch nur ein Drittel. Das war der Eindruck, den ich als TV-Zuschauer sofort bekommen habe. Da geht keiner hin. So, das war meine Wahrnehmung, obwohl das Rennen ja durchaus irgendwie auch in den letzten Jahren schon stattgefunden hat und actionreich war. Aber dass die Formel E es da nicht geschafft hat, mehr Leute zu beordern und grundsätzlich so diese ganze TV-Situation finde ich sehr enttäuschend für den deutschsprachigen Raum. Wir können ja nicht alle Details öffentlich verraten, aber es gab da diverse Gespräche im Hintergrund mit verschiedenen Sendern. Und dann ist es wieder eine Woche vor Saisonstart, wird dann festgestellt, dass es nicht klappt und dass man dann irgendwie zu DF1 zurückgeht, was nicht der Plan war. Und entsprechend war natürlich auch DF1 nicht vorbereitet mit Vorlauf oder so. Die Zuschauerzahlen sind entsprechend überschaubar und werden sie auch wahrscheinlich dann jetzt das ganze Jahr weiterhin sein.
Das würde ich mich tatsächlich anschließen. Ich habe auch so ein bisschen überlegt, die ganze TV-Situation ist einfach ja nicht glücklich, dass es geht. Ich finde, das ist fast schon unprofessionell, was man so in gewisser Weise macht. Die Hochzeit war ja gewisserweise ja ProSieben, wo man sich ja einen ganz großen Sender auch mal angeschlossen hat, dass sie sich dann relativ schnell oder vorzeitig dann zurückgezogen haben, war natürlich extrem bitter. Dann hat man ja diesen, ich sag mal, sicheren Hafen DF1 gefunden. Aber du hast gesagt, Timo, dass man dort jetzt zur kommenden Saison oder zur aktuellen laufende Saison, kommende Saison ist ja schon faktisch falsch, dass man sich dort ja so kurzfristig wirkt, ist ja fast schon mit einem Sender dann einig wird, dass es eigentlich fast schon egal, wer es ist, ist schon extrem unprofessionell, wenn man sich da mal andere Sportarten anschaut, da ist es ja schon Jahre im Voraus klar, wer dort zeigen und berichten wird. Klar liegt dann auch sicherlich nochmal mehr Geld und Interesse dran, keine Frage, aber ich finde, das sollte man mindestens mal ein halbes Jahr vorher kommunizieren und auch mal klar Schiff machen, wie es ausgeht. Und du hast ja schon angesprochen, wenn es ein paar Tage oder Wochen vorher ausgeht oder der über übertragene Sender weiß, wann es dann überhaupt losgeht oder dass man es zeigt, ist schon extrem bitter. Und vor allen Dingen, die Formel E ist jetzt nicht eine Sportart im Motorsport, die auf Nummer 1 steht, das ist die Formel 1. Aber deshalb muss ja eigentlich umso besser bekannt sein, wer zeigt und dass es für jeden zugänglich ist. Weil wenn man schon fragen muss, wer das denn zeigt und wo man das denn am besten empfangen kann, hat man eigentlich schon auf dem gesamten Markt, was Streaming angeht, schon mittlerweile komplett verloren.
Vor allen Dingen, wir als großes Portal, die ja auch eine Anlaufstelle für Fans sind, wir werden dann eine Woche vor dem Rennen gefragt, weil es keine Kommunikation gibt. Das Schlimme ist, selbst wir können nichts sagen. Offiziell wurde das am Dienstag, glaube ich, vor dem Saisonauftakt, das DF1 wieder überträgt. Wir haben es, glaube ich, Montagabend tatsächlich schon vorab gebracht, aber das sind 4 Tage vor dem Rennen, wo du die Formel 1 nennst. Das wäre undenkbar, dass es 4 Monate vor dem ersten Rennen erst bekannt wird, wo das übertragen wird. Läuft über Monate die Vorbereitung mit Trailern, mit Ankündigungen und so weiter. Das wird kommuniziert, die Leute wissen Bescheid. Und hier ist es dann halt so, es wird einfach gar nichts kommuniziert. Die Tatsache, dass zum Beispiel Red Bull Media House oder Servus TV an der Stelle raus sind, hat es nie eine öffentliche Kommunikation zugegeben, obwohl das im Endeffekt schon seit Monaten klar war. Von daher kann ich da die Frustration der Fans, gerade im deutschsprachigen Raum, auch absolut nachvollziehen.
Ja, ich würde ein positives Signal für den deutschen Markt würde ich noch mal kurz hervorheben, und zwar Porsche. Das finde ich schon beachtlich. Einerseits das Gen 4 Commitment, aber vor allem dann auch die Nachricht vor einigen Wochen mit 2 Teams dann antreten zu wollen. Also wirklich dieses volle Commitment zur Formel E, was dann grundsätzlich natürlich auch in die Branche ausstrahlt und mögliche Partner wieder anspricht, dass sie langfristig planen können. Also das finde ich mal positiv hervorzuheben. Und auch gar nicht in den falschen Hals kriegen. DF1 ist da nicht zu kritisieren. Die machen einen guten Job mit dem, was sie mit dem kurzen Vorlauf machen konnten.
Absolut.
Sind geschätzte Kollegen von uns. Das ist eine Sache der Formel E, dass die es nicht hinkriegen nach so vielen Monaten. Oder man kann ja auch während der Saison anfangen. Man muss ja nicht erst in der Pause anfangen zu verhandeln, da irgendwie eine Lösung zu finden für einen wichtigen Markt wie Deutschland. Also dass die Kritik geht Richtung Formel E.
Ja, genau. Da an der Stelle habe ich es ja auch gesagt, ist ja egal, wer es dann überträgt, dass man da, wie du schon sagst, Timo, dass man da, ich sage es mal, sehr kurzfristig immer die Verträge dort aushandelt, ist schon sehr, sehr kurios. Vor allen Dingen weiß man ja auch teilweise nie, wie lange sie dann gehen oder nur eine Saison, ist schon immer etwas kurios und ist auf jeden Fall deutlich verbesserungswürdig, was das Thema TV-Rechte in Zukunft angeht.
Dann fehlt noch meine Enttäuschung der Saison, obwohl ich mich auch schon über diverse Punkte enttäuscht geäußert habe. Aber meine Enttäuschung der Saison rückblickend ist schlicht und ergreifend Mitch Evans. So hoch geschätzt vor der Saison, schafft er es endlich, nachdem er mehrere Jahre in Folge halt Vize-Weltmeister oder Dritter geworden ist, denn endlich den ersten Titel einzutüten. Und dann wird das seine schlechteste Formel-E-Saison aller Zeiten. Am Auto kann es nicht gelegen haben. Nick Cassidy ist Vize-Weltmeister geworden. Ja, der hat die zweite Saisonhälfte oder das letzte Saisondrittel, sag ich mal genauer, dominiert. Mitch Evans hat zwar 2 Rennen gewonnen, unter anderem sehr, sehr glücklich den Saisonauftakt in Sao Paulo, aber ich weiß gar nicht, wie viele waren es? 8 Rennen in Folge ohne Punkte? Aus sportlicher Sicht definitiv eine Enttäuschung und es geht ja jetzt auch in der neuen Saison so weiter mit dem Ausfall, den er jetzt in Sao Paulo hatte, was übrigens keine Kollision mit Sebastian Buemi gewesen ist. Er hat versucht, ihn auf der Außenseite zu überholen und sich einfach mit dem Bremspunkt verschätzt und ist dann in die Mauer gefahren. Also da habe ich auch schon ein paar Kommentare mitbekommen, die da Buemi eine Schuld zugesprochen haben. So wie ich das verstanden habe, haben die Autos sich gar nicht berührt. Von daher, aber Mitch Evans, weiß ich nicht, die Zeichen stehen ja so ein bisschen auf Abschied von Jaguar nach 10 Saisons jetzt, die er dann mit dem Team am Ende der Saison hinter sich hat. Ich weiß nicht, ob wir ihn dieser Saison noch groß im Meisterschaftskampf sehen werden. Die Anzeichen dafür sind in meinen Augen tatsächlich überschaubar und vielleicht, wir hatten es ja in der Saisonvorschau auch schon, vielleicht wäre die Zeit tatsächlich da auch für einen Tapetenwechsel einfach mal reif.
Absolut korrekt. 11 Rennen waren es übrigens ohne Punkte hintereinander. 74 Punkte am Ende der Saison 24-25. Dadurch, wenn man überlegt, angesprochen, 25 Punkte dort in Brasilien eingeheimst. Also schon mal gut ein Drittel dort eingefahren. Ist das schon Wahnsinn mit Evans. Also großes Thema und verständlich auch die Enttäuschung bei dir der Saison oder des Jahres 2025.
Ich hatte ihn im Tippspiel nämlich als Weltmeister getippt. Mal wieder.
Das wird nicht nur bei dir passiert sein, auf jeden Fall. Und zum Ende verweisen wir auch natürlich an Weihnachten wieder auf unsere Social Media Kanäle. Dort findet ihr weiterhin alles auch zur Formel E über die Feiertage und auch darüber hinaus. Also es lohnt sich weiterhin immer auf Social Media up to date zu bleiben. Dort und weitere Informationen findet ihr auf eformel.de. Genauso auch diesen Podcast zu abonnieren sowie auch zu bewerten auf allen Podcast Plattformen, die es so gibt. Auch hier weitere Informationen und alle Feeds gibt's bei eformel.de unter dem Reiter Podcasts. Und damit, wenn ihr nichts mehr habt, sage ich vielen Dank fürs Dabeisein für diese kuschelige Weihnachtsepisode 2025.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Danke, alle Jahre wieder. Danke an euch beide, die ja hier maßgeblich am E-Pod beteiligt seid und ich weiß, wie viele Stunden da reinfließen. Ist nach wie vor ein geiles Produkt. Man wird immer wieder darauf angesprochen, es hören echt viele Fans und danke für eure Mühen und die gute Arbeit.
Gerne. Macht immer wieder Spaß, auch insbesondere die Weihnachtsepisode, klar.
Absolut.
Hatte eigentlich irgendwer Glühwein heute?
Bei mir war der Glühwein kalt, also ich hatte nichts.
Also ein Wein.
Ich habe tatsächlich vergessen, Glühwein zu kaufen.
Ja, ich auch. Mir kam es erst jetzt während der Episode, dass wir ja ursprünglich hier mal immer gemütlich Plätzchen und Glühwein hatten. Man wird erwachsen.
Das würde ich jetzt nicht sagen, aber nee. Wir zeichnen ja auch eine Woche vor Weihnachten auf, muss man ja an der Stelle vielleicht auch mal dazu sagen. Ich habe es tatsächlich auch bislang noch nicht geschafft, das Redaktionsrezept für die Lebkuchen zu backen. Das habe ich am kommenden Wochenende vor.
Oh, das aus Nürnberg?
Das aus Nürnberg, tatsächlich.
Ja, Grüße an Svenja.
Wir hatten vor allen Dingen ja mal ein Redaktionstreffen in Nürnberg bei der Svenny, die damals da noch gewohnt hat und noch zum Team gehörte. Und da hatten wir als gemeinsames Event einen Lebkuchenbackkurs. Und das Rezept habe ich mitgenommen und seitdem backe ich jedes Jahr kurz vor Weihnachten original Nürnberger Lebkuchen.
Und das ist auch ein schwerer Tipp mal hier an alle Hörer und Hörerinnen. So Original-Lebkuchen-Rezept, das ist komplett was anderes als die fertig gekauften im Supermarkt, die ich bis dahin nur kannte. Also da ist ja Obst drin, Orangen und so ein Zeug. Also Wahnsinn.
Kann ich nur empfehlen, sehr lecker.
Ich hoffe mal, Tobi, wir führen dann auch eine Back-Rubrik in E-Pod ein. Dann updaten wir wöchentlich auch über die neuesten Back-Trends. Vielleicht auch aus dem Paddock der Formel E. Wer weiß, was da noch möglich ist. So, also Glühwein gab's Tobi. Nicht. Plätzchen gab's nicht. Gab's vielleicht was anderes?
Nee, tatsächlich. Mein Adventskalender gab's noch, ja. Aber die kleine Schokofigur, die hat nicht lange vorgehalten. Bei euch, Timo? Thomas?
Nee, bei mir gab es leider noch nicht so wirklich viel Weihnachtliches. Anfang der Woche waren wir auf dem Weihnachtsmarkt, da gab es den ersten Glühwein, aber jetzt während der Episode hier oder generell bin ich noch nicht so richtig im Weihnachtsmodus, aber es kommt so langsam.
Ich glaube, bei mir kommt der Weihnachtsmodus tatsächlich erst so an Heiligabend, wenn man sich dann mit der Familie zusammengefunden hat, weil Weihnachtsmärkte bin ich nicht so der Typ für und Glühwein trinken kann ich eher nicht, so brennt.
Ja gut, Weihnachtsmarkt ist, glaube ich, mit deiner Einschränkung auch durchaus schwierig, weil gerade in den größeren Städten ja da doch sehr, sehr viel Gedränge herrscht. Und als jemand, der nicht so gut sehen kann, ist das, glaube ich, eher schwierig in so großen Menschenmassen, oder?
Ja, grundsätzlich schon. Ich bin generell nicht jemand, der so sich gern in Menschenmassen rumtreibt.
Dann war Berlin doch super für dich, das E-Village.
Gerade Samstag, oder?
Boah. Luca, und bei dir?
Bei mir beschränkt sich's auch bisher zumindest bei der Episode auf den lilanen Adventskalender einer bestimmten Schokoladenmarke. Jetzt kann man ja überlegen, was es da so gibt. Hält sich ja dann in dem Sinne eingeschränkt. Aber sonst kommt die Weihnachtsstimmung jetzt so in der letzten Woche. Also es entwickelt sich so langsam die Folge, die Weihnachtsepisode im E-Pod von eformel.de. Die sorgt dafür, dass es auch weihnachtlicher wird. Keine Frage, auch mit euch zusammen. Sind das nicht tolle Schlussworte für die letzte Folge des Jahres 2025?
Ach, wie schön.
Das ist doch schön.
Ach, endlich. Endlich, da ist das Soundboard.
Da ist die Musik. Die Musik fährt ein und ich bedanke mich an alle drei, die dabei waren. An Thomas, Timo und Tobi.
Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
Immer gern.
Gerne doch.
Und damit war's das mit der E-Pod Ausgabe 385. Das war die Weihnachtsepisode des Jahres 2025. Ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Jahr wieder dabei. Habt ein schönes Weihnachtsfest und rutscht bzw. fahrt gut ins Jahr 2026 hinein. Und dann begrüßen wir euch wieder mit den neuesten Entwicklungen aus der Formel E und auch des E-Motorsports für die kommende Jahreszeit. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
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 So, wir haben aber was vergessen, was mir jetzt im Nachhinein eingefallen ist.
Ja.
Aufgeregt, sorry.
Jetzt habe ich noch eine Frage, jetzt ist mir die leider entfallen.
Bezieht sich auf das Rookie-Training.
Na gut, wer kann immer was sagt, da kommt ein Auto.
Der hieß mal Pit Attack oder Pit Boost.
Attack Charge. Nee,
Pit Attack Charge, genau.
Im Jahr 2016, bis die Formel 1 dann 2021 im Excel wieder gefahren
Formel
ist.
Formel E. Du hast Formel 1, glaube ich, gesagt.
Habe ich Formel 1 gesagt?
Ja, du hast Formel 1 gesagt.
Gut aufgepasst.
Sehr gute Referenz.
Dachte ich so mir. Das kam ganz spontan jetzt.
Und damit 1:1 für uns beide.
Für uns beide.
Ja.
Gut, sehr schön.
Boah, ich stehe so auf dem Schlauch, das ist geisteskrank.
Gottes Willen, da wird mich jetzt jeder abstrafen.
Sei froh, dass wir hier im Epo sind.
Mein Gott, ey.
Ich eine kleine Tochter gekriegt habe, also nicht ich persönlich, sondern meine Frau. Und
man sich hört der sie auch Fokus gerade im einfach, Hintergrund.
Hört man sie tatsächlich?
So ein bisschen,
okay, ja. Das ist wie einst Lukas die Katzi bei dir. lang ist's her.
Weiß nicht, was ihr meint, Tomi, Timo oder Tobi?
Ich mach mal Treibern, Mikro nochmal, also mein Soundboard nochmal rein. Ich ruf dich dann nochmal ein.
Alles klar.
Oder, nee, du rufst mich an, Entschuldigung.
Ich ruf dich an, klar, kann man.
Alles klar, bis gleich.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, es kann sich nur um Stunden, Tage, Wochen oder vielleicht sogar Jahrzehnte handeln, bis der Luca wieder da ist.
Ja, stark.
Ja.
Oh, wie schön.
Pardon, da fällt mir gerade noch was runter.
Auch auf e-formel.de könnt ihr diesen Podcast genießen. Also von daher lohnt es sich da auch weiterhin dort am Lenkrad zu bleiben, wenn man das jetzt mal gerne so sagen
darf. Wer kennt es nicht, das Podcast-Lenkrad?
Yes, das Maria.
Wir hatten jahrelang keinen Regen und diese Saison hatten wir wirklich leise rieselt hier die ganze... Na, warte, ich mach nochmal.
Leise rieselt der Regen,
macht gar keinen Sinn.
Und natürlich gibt es auch wieder den Formel E Live-Ticker, das Ganze zu jeder Session auf, wenn die Feuerwehr nichts dagegen hätte. Da ist die Musik. Ich sage an der Stelle danke fürs Dabeisein an Thomas, Timo und auch wie immer an Thibo.
An Thibo?
An Tobi.
Du hattest doch schon Glühwein, oder?
Ja, ich habe immer Glühwein. Sonst haben wir nichts mehr, ne? Ich glaube, wir haben ja alles überlegt, sehr gut. Passt, ne?
Ja.